Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Auf TikTok filmen sich ja oft die Leute beim Lesen. Die lachen dann auch mal währenddessen oder weinen bei einer besonders traurigen Szene. Dass aber durch ganze Kapitel hindurch vor Spannung geschrien wird, das habe ich wirklich noch nie gesehen, außer bei Freida McFadden. Wir schauen uns gleich an, was hinter dieser Autorin steckt, die gerade Millionen begeistert. Herzlich willkommen dazu. Irgendwo in der Nähe von Boston in den USA, da sitzt gerade eine unscheinbare Ärztin, behandelt tagsüber ihre Patienten und sie schreibt nachts an ihren Weltbestsellern. Freida McFadden, das ist ein Pseudonym. Wer sich dahinter verbirgt, das weiß eigentlich niemand so ganz genau, aber der Hype um sie, der ist groß. Auf TikTok habe ich Leute gesehen, die durch letzte Kapitel ihrer Thriller schreien. So spannend müssen die sein. Und deshalb hat sich unsere Krimi-Expertin Sonja Hartl das Phänomen um Freida McFadden genauer angeschaut. Jetzt bei mir im Studio. Ich grüße dich. Hallo Sonja.
Hallo.
Ich formuliere es mal so, was weiß man überhaupt über diese Autorin Freida McFadden?
Ja, man weiß gar nicht so viel. Also es werden immer dieselben biografischen Eckpunkte wiederholt. Sie wurde in New York City geboren, sie lebt in Boston mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem Haus irgendwo am Wasser und sie ist eigentlich Ärztin. Und sie tritt aber fast nie öffentlich in Erscheinung und wenn meistens nur so in Zoom-Interviews oder sowas. Was man aber weiß, ist eben, dass sie Millionen von Titeln verkauft und nicht nur in den USA, sondern auch hier. Also ihre Bücher sind dann wirklich teilweise doppelt in den Bestsellerlisten, einmal mit Farbschnitt und ohne.
Wahnsinn. Und was sind das für Bücher? Also es müssen super spannende Thriller sein, die schreibt.
Genau, es sind spannende, sehr unterhaltsame Thriller. Sie haben so ein bisschen was von Fast Food. Man weiß vorher schon, was man bekommt. Man kann sie dann auch recht schnell verschlingen und gelegentlich hat man dann vielleicht mal Lust, genau dieses Erlebnis wieder zu haben. Und sie schreibt in kurzen, klaren Sätzen. Es gibt keine komplexen Handlungen. Sie arbeitet sehr mit so vertrauten Versatzstücken. Und ihr Durchbruch war die sogenannte Housemaid-Trilogie. Und der erste Teil, Wenn sie wüsste, zeigt schon so recht gut, wie sie schreibt. Und zwar geht es um zwei Frauen. Die eine ist reich, die andere wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und fängt nun bei der reichen Frau an, als Hausmädchen zu arbeiten. Und dann manipulieren sie einander bis ins Letzte. Und im Mittelpunkt steht so ein charmanter, reicher Mann. Aber es kommen dann immer noch weitere Wendungen. Und das ist so ein Muster von ihr. Es stehen Frauenfiguren im Mittelpunkt und sie hat einmal Anknüpfungspunkte an die Realität ihrer Lesenden, so eine durchschnittliche Existenz. Und dann gibt es diesen Sehnsuchtsmoment. Und das ist fast immer das Leben an der Seite eines unfassbar reichen, unfassbar attraktiven Mannes.
Ah ja, okay. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich muss sagen, jetzt aber auch aus so Romance-Novels. Ne? Da spielt ja auch immer, ich glaube, ein Schlüssel zum Erfolg von diesen Romance-Romanen ist auch mal der attraktive Mann, in den man sich hier irgendwie so reinträumen kann. Lass uns mal aber, Sonja, hier jetzt bei Freida McFadden bei der Spannung bleiben. Wie stellt die Autorin die denn her in diesen Büchern?
Ja, durch die McFadden-Methode. Und das heißt vor allem, es gibt unfassbare Twists. Es folgt wirklich Twist auf Twist und dadurch Cliffhanger auf Cliffhanger. Und diese Unvorhersehbarkeit ist auch so ein Qualitätsmerkmal von ihr. Also es wird immer wieder betont, das habe ich nicht kommen sehen und ich war total überrascht. Und sie erreicht das vor allem, indem sie mehrere Erzählerinnen hat und die sind schon nicht mehr unzuverlässig. Also die lügen und manipulieren von Anfang an. Und das weiß man aber als McFadden-Leserin durchaus, dass ich hier niemandem vertrauen kann. Und deswegen liest man das schon in der Erwartung sozusagen, hinters Licht geführt zu werden. Und was auch auffällig ist, ist, dass alle sehr attraktiv sind. Es kommt aber letztlich zu wenig Sex. Und es geht auch wirklich viel um Gewalt, oft um Gewalt gegen Frauen, aber auch um Morde. Aber diese Gewalt wird immer nur sehr kurz abgehandelt. Also es ist dann wirklich in so einem Satz, so nach dem Motto, ich habe ihr das Gesicht mit einer Keramikschildkröte eingeschlagen, Punkt. Aber dabei bleibt es. Also welche Verwerfungen das dann noch mehr hat, darüber schreibt sie nicht.
Und es hat aber auch nichts Voyeuristisches, entnehme ich dir jetzt so ein bisschen. Das gibt es ja auch manchmal so bei Psychothrillern. Wenn du jetzt sagst, Sonja, das hat Cliffhanger, das hat Twists, das hat unzuverlässige Erzählerin, habe ich alles schon mal gelesen in irgendwie anderen Thrillern? Ich bin mir sicher, das funktioniert, aber warum ist jetzt mit so bewährten klassischen Mitteln Freida McFadden so erfolgreich?
Naja, da kommt natürlich zum einen mal das Marketing dazu. Das kennen wir ja aus Deutschland auch bei Sebastian Fitzek. Und Frieda McFadden macht das schon sehr klug und hat auch sehr früh angefangen, sehr professionelles Marketing zu machen. Sie war am Anfang Self-Publisherin, bevor sie einen Verlag gefunden hat. Sie ist sehr aktiv auf Facebook vor allem und hat wirklich so parasoziale Beziehungen zu ihren Fans. Also die nennen sich auch McFans. Und sie wird eingeladen zu Hochzeiten, zu Junggesellinnenabschieden und Geburtstagen. Die sehen sie eben als so eine Art Freundin. Das ist das eine. Und die sind auch unglaublich treu. Die kaufen halt einfach alles. Und dann muss man auch sagen, diese Bücher von ihr, die haben sehr, sehr clevere Paratexte, also so Blurbs oder Untertitel. Zum Beispiel heißt das Buch nicht einfach Der Lehrer, sondern Der Lehrer, will er dir helfen oder will er deinen Tod? Und damit ist schon gleich, also weiß man schon, hat man so eine Ahnung, ich weiß, was passiert, ich weiß, ich kann diesem Lehrer
auch, ne?
Genau, nicht trauen. Das setzt sich bei den Klappentexten fort. Und dann ist sie in den USA zumindest auch oft bei Kindle Unlimited vertreten. Das heißt, man kriegt ihre Bücher in so einer Flatrate.
Also das ist so ein Abonnement, da zahlt man einmal, dann kann man unbegrenzt Bücher lesen, so Netflix für Bücher.
Genau, ja, nur halt bei Amazon. Und ihre Bücher werden nicht nur in Buchläden verkauft, sondern auch in Supermärkten. Das heißt, man kann sich auch wirklich so ansprechen lassen und das Buch einfach so mitnehmen. Und das liest man auch oft wieder in Rezensionen. Also ja, ich stand an der Kasse und habe das Buch gesehen, das sah ansprechend aus, hat Spannung gemacht durch diesen Untertitel, also habe ich es eingepackt. Und dann haut sie wirklich ein Buch nach dem anderen raus. Sie hat eine ungeheure Frequenz. Es kommen alle 3 bis 4 Monate ein neues Buch. Das ist teilweise durch die Backlist zu erklären. Sie sagt aber auch, sie hat kein Problem damit, 3 bis 4 Bücher im Jahr zu schreiben. Sie arbeitet auch nur noch 1 bis 2 Tage als Ärztin. Aber es gibt natürlich auch andere Vorwürfe gegen sie.
Vorwürfe? Was für Vorwürfe?
Ja, manche sagen, es gibt sie nicht wirklich, sondern es wird alles von einer KI geschrieben. Andere sagen, dahinter steckt ein Kollektiv an Schreibenden. Also sie ist auch ein Pseudonym, das halt verbirgt, dass mehrere dahinter stecken. Der häufigste Vorwurf, den man findet, ist allerdings, sie schreibe ab. Denn es gibt schon so Parallelen zu anderen Büchern.
Aber richtig so ähnliche Figuren, also die Plots ähneln sich ja manchmal in Krimis, aber es geht schon um jetzt größere Ähnlichkeiten.
Ja, selbst aufgefallen ist es mir bei dem Titel Der Lehrer. Da ist ein Handlungsstrang, dass eine Schülerin im Nordosten der USA von ihrem Englischlehrer verführt wird und eine zentrale Rolle spielt Lyrik. Sie arbeitet auch bei einer Lyrikzeitschrift mit und sehr wichtig ist das Gedicht Annabel Lee von Edgar Allan Poe. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, also das habe ich doch schon mal gelesen und tatsächlich sind es genau diese Zutaten, die auch Kate Elizabeth Russell in Meine dunkle Vanessa beschreibt, wie sie damals von ihrem Lehrer zu Sex überredet, in Anführungszeichen.
Und das gleiche Gedicht kommt sogar auch vor?
Das gleiche Gedicht kommt auch vor. Und obwohl die Bücher aber ganz, ganz anders sind.
Okay, aber da fragt man sich jetzt schon, wenn so viel gleich ist, kommt die damit einfach durch, die Autorin? Also Frieda McFadden jetzt.
Also bisher schon. Das wird vor allem so in Communities diskutiert. Und man muss nun leider auch sagen, dass es kein Einzelfall ist, dass eine Schülerin von ihrem Literaturlehrer verführt wird. Das hat man häufiger in der Literatur. Gegen Meine dunkle Vanessa gab es damals auch Plagiatsvorwürfe, noch ein bisschen anders gelagert, aber gab es auch. Auch ist nun Annabel Lee auch nicht das originellste Gedicht, das man da nehmen könnte als Schriftstellerin. Es geht ja in dem Gedicht um eine unsterbliche Liebe, um Seelen, die sogar im Tod vereint sind. Also das kann schon romantisch veranlagte 15-Jährige ansprechen. Und hier kommen eben wieder diese populären Muster, mit denen McFadden arbeitet. Die gibt es einfach schon sehr, sehr lange. Also auch die Ehefrau eines reichen Mannes, die möglicherweise verrückt ist, da kann ich ja zurück ins 19. Jahrhundert zu Jane Eyre gehen. Oder die manipulative, mörderische Ehefrau, die gab es nicht erst bei Gillian Flynn, aber sie hat sie wieder populär gemacht. Und Spannungsliteratur lebt von diesen wiederkehrenden Mustern. Und Frieda McFadden nimmt sie, twistet sie ordentlich durch und treibt sie dann wirklich bis ans Äußerste. Also sie lässt auch für diesen letzten finalen Twist, für diesen diesen Blurb, das habe ich nicht kommen sehen, auch wirklich noch so die letzten Skrupel fallen, muss man schon sagen.
Jetzt gibt es ja manchmal auf dem Buchmarkt Autorinnen, tatsächlich sind es auch sehr oft Frauen, finde ich so in diesem Unterhaltungsgenre gerade, die sehr, sehr erfolgreich sind, auch in relativ kurzer Zeit ganz erfolgreich werden, dann verschwinden sie aber auch irgendwie wieder vom Buchmarkt. Wie schätzt du das jetzt ein bei McFadden? Wird die bleiben? Hat die langfristige Folgen für den Buchmarkt?
Ich glaube schon, dass sie Folgen hat. Also man sieht das jetzt schon an den Untertiteln von Büchern, die sich in einem ähnlichen Segment bewegen. Die haben jetzt oft diese Fragen oder diese als Fragen formulierten Inhaltszusammenfassungen. Und sie hat da so ein eigenes Sub-Sub-Genre, muss man schon fast sagen, geschaffen. Oder sie dominiert das sehr, ich würde mal sagen, Domestic Romantic Suspense.
Und übersetzt uns ganz kurz. Also im häuslichen Kontext.
Im häuslichen Kontext mit romantischer Liebe, aber trotzdem Spannung.
Okay. Mhm.
Und die Bücher werden da auch sowas wie mit dem Schlagwort wie Freda McFadden beworben. Ich glaube aber tatsächlich, dass ihr Einfluss möglicherweise auch noch hinausgeht, weil ich finde es schon auffällig, dass zunehmend andere populäre Erzählmuster in Spannungsliteratur mit Romantik und einem sehr wohlhabenden Milieu verbunden werden. Also es gab in diesem Jahr einige Serienkiller-Romane tatsächlich, wo es entweder darum geht, dass zwei SerienkillerInnen einander heiraten oder dass eine Frau entdeckt, ihr Mann ist ein Serienkiller. Und das spielt auch da rein. Und ich glaube, das ist was jetzt gerade beginnt, wovon wir in den nächsten Jahren noch so einiges sehen werden.
Sonja Hartl wird es weiter für uns beobachten. Heute hast du uns erzählt über die Bestseller-Autorin Mysterium-Phänomen Freda McFadden. Und ich danke dir dafür, Sonja, für die Einordnung.
Sehr gerne.
Und wenn Sie jetzt nach diesem ganzen Click-Hit, nach diesem Fast-Food, wie Sonja das genannt hat, Lust bekommen haben auf handverlesene High-Quality-Krimis, dann empfehle ich Ihnen jetzt noch unsere Krimi-Bestenliste. Heute ist die neu erschienen für den Monat Dezember, finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Und darauf sind 10 spannende Bücher, die eine Jury ausgewählt hat. Sonja Hartl ist auch Teil davon, also stöbern Sie doch mal rein. Eine der meistgelesenen deutschen Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die hieß E. Marlitt. Heute ist sie gar nicht mehr so bekannt, zumindest nicht gemessen an ihrem damaligen Erfolg. Denn zum Beispiel allein vom Erlös eines einzigen Romans, vom Gesellschaftsroman Reichsgräfin Gisela, von diesem Erlös hat sich die Autorin eine ganze Villa erbauen lassen. Und wirklich, wenn diese Meisterin der Cliffhanger, E. Marlitt, wenn die einen neuen Teil von ihren Fortsetzungsromanen veröffentlicht hat, dann bildeten sich lange Schlangen vor den Zeitungskiosken.
Hier fahndete kein Neugieriger nach den neuesten Depeschen, kein Stellenloser suchte die Annoncen der Arbeitsangebote. Hier lasen die Leute mit fieberhafter Spannung die letzte Fortsetzung eines Romans.
Sie war kommerziell ungeheuer erfolgreich. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, zu sagen, dass sie zu ihren Lebzeiten die bestverdiente Schriftstellerin war deutscher Sprache.
Und genau vor 200 Jahren wurde Marlitt geboren. Gerade gehört haben Sie einen Ausschnitt aus der Langen Nacht zu dieser Autorin. Und die ganze Sendung, die finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich mag ja die Vorstellung von Klassikern nicht irgendwie als verstaubten Büchern im Regal, sondern Klassiker als Texte, in denen so viel steckt, dass die immer und immer wieder gelesen werden. Einen guten Anlass, um jetzt einen Klassiker der italienischen Nachkriegsliteratur wieder zu lesen oder eigentlich in Deutschland überhaupt erst zu entdecken. Anlass dafür ist eine Neuauflage von Tönle, so heißt der Roman von Mario Rigoni Stern. Maike Albart kann uns mehr darüber erzählen, sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Maike.
Guten Morgen.
Kannst du uns vielleicht erstmal einordnen, wie ist so der Klassikerstatus von diesem Roman in Italien?
Es ist ein Buch, das von einem berühmten italienischen Dichter als sehr weißes Buch beschrieben wurde, als eine Schneedecke, unter der lauter Knospen und Wurzeln liegen würden. Das finde ich eine sehr schöne Charakterisierung, weil es dieses ganz transparente, klare und karge des Romans auf den Punkt bringt. Und Mario Rigoni Stern ist eine kuriose Gestalt. Es geht in diesem Buch um den Einbruch des Ersten Weltkriegs in die Landschaft der Alpen in Italien, weil er als Katasterbeamter gearbeitet hat. Er ist Jahrgang 21 und er hat eigentlich erst durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs Kriegs begonnen zu schreiben. Er war an der russischen Front und hat dann 1953 ein Zeugnis veröffentlicht, das hieß Der Unteroffizier im Schnee. Und das ist ein Buch, das in der Schule gelesen wird und wurde. Und Tönle liefert so etwas wie die Vorgeschichte. Da geht es um den Ersten Weltkrieg, der in Italien ja der große Krieg ist, also von einer ungeheuren Wucht und Bedeutung war, noch viel, viel größer, denke ich, als in Deutschland.
Tönle ist jetzt die Hauptfigur hier in diesem Buch. Das ist so ein Hirte, ein Schmuggler. Was passiert dem jetzt?
Tönle ist in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts unterwegs auf diesen Pfaden und er verletzt aus Versehen einen Zollbeamten und muss dann außer Landes gehen. Das ist aber typisch für den Veneto. Das ist eine Region, die gehörte mal zu Österreich, mal zu Italien, zum Königreich. Und diese Bauern und Hirten dort, die waren immer unterwegs, auch als Tagelöhner. Er war dann in den Karpaten, hat Drucke verkauft, aber er war sehr trickreich und auch Pferdehändler ist er gewesen und in Prag als Gärtner und kam in den Wintermonaten immer wieder zurück. Und er ist auch, wie alle Figuren von Mario Rigoni-Sterden, sehr stark gebunden an diese Landschaft, kennt jeden Pfad und das ist so ein Jahrhunderte alt, immer gleich ablaufender Rhythmus, der dort besteht. Und dann irgendwann, da ist er schon 80 Jahre alt, nachdem er dann auch begnadigt wurde und seinem Handwerk nachgehen konnte. Er war ein sehr guter Schafhirte und dieser Ort hat sich auch kommunal verwaltet. Das sind ganz interessante Strukturen. Da wurde noch Zimbrisch gesprochen, ein uralter Dialekt, der aus Bayern ursprünglich kam. Also auch diese Verknüpfungen zwischen den Tälern, das ist hochinteressant. Und dann brach dieser Zweite Weltkrieg ein. Und das war eigentlich so etwas wie eine Naturwucht, ein Naturereignis. Plötzlich war Italien eine Nation und auch die Söhne von Tönle müssen an die Front gehen. Er selbst bleibt ein freier Geist und will auch gar nicht weg aus diesem Ort, obwohl die Berge, diese Landschaft, die Dörfer, alles wird zerstört in diesem schrecklichen Ersten Weltkrieg. Ab 1915 kämpfte man dagegen Ungarn, Österreich in Italien.
Du hast den Roman ja schon als karg beschrieben oder die karge Beschreibung zitiert. Jetzt hast du auch schon von dieser Landschaft erzählt. Wie ist denn die Sprache? Hat die auch was von diesen Eigenschaften, von diesen kargen Eigenschaften?
Ja, sie hat so eine klassische Schönheit und Mario Rigoni-Stern ist von einer ungeheuren Diskretion, was seine Figur angeht. Und das liegt auch in diesem Gleichklang der Sprache. Das ist fast wie eine Chronik geschrieben. Und dann gibt es immer wieder so Elemente, zum Beispiel die Natur, ein Kirschbaum, also das ist auf motivischer Ebene dann, der immer wieder auf diesem Hausdach, auf einem alten Holzdach aufblüht, jedes Frühjahr. Und da steht für diesen Rhythmus der Jahreszeiten. Und das wird dann durch den Krieg zerstört. Oder die Rufe der Vögel oder eben diese dialektalen Einsprengsel in dem Zimbrisch, in diesem uralten deutschen Dialekt. Also das ist ganz großartig gearbeitet. Und es hat so, ja, den Atem der Zeit. Also das ist bei Rigoni-Stern ganz zentral, dass er die Natur und das Menschheitswerk dieses Krieges gegeneinander setzt. Und das spürt man auch in diesem ganz schmalen Roman, der dadurch so eine Kraft entfaltet. Also es hat mich sehr fasziniert. Ich habe Rigoni-Stern wirklich so vor 20, 30 Jahren gelesen und finde, dass er dieselbe Schönheit besitzt, die er für mich besessen hat damals.
Du hast vom Atem der Zeit auch gesprochen, weil der Autor auch eigene Erfahrungen verarbeitet, eigene Kriegserfahrungen, Gefangenschaftserfahrungen, habe ich gelesen.
Ja, das ist eben etwas, also Tönle wird dann interniert, was Rigoni-Stern aus eigener Erfahrung kannte. Er war im Kriegsgefangenenlager in Deutschland und hat dann aber sich entschlossen, die italienischen Soldaten konnten entweder mitkämpfen oder dort Zwangsarbeit leisten, das nicht zu tun. Also er war damals schon, er war Gebirgsjäger gewesen, soweit, dass er erkannt hat, der Krieg ist eine grausame Sache und Mussolini und Hitler sind das Verderben für Europa. Und das vermittelt er in seinen Büchern auch so großartig. Und er ist dann geflohen und zu Fuß nach Hause zurückgekehrt. Und dieses Wandern durch Europa, das ist auch ein Element. Und das spiegelt sich vielleicht auch in dieser Sprache. Also das wirkt stilistisch bis in die Sprache fort.
Ich habe von diesen Klassikern gesprochen als Bücher, die man immer wieder lesen kann, die auch immer wieder mal neu rausgegeben werden müssen, weil sie vergriffen sind auf dem Buchmarkt. Jetzt diese Neuauflage von Tönle, wie findest du die?
Ja, es ist schön, dass der Kamper Verlag sich jetzt dessen annimmt, denn das Buch ist zuerst erschienen 1988 in einem kleinen Verlag und eigentlich untergegangen In derselben Übersetzung kommt es jetzt heraus von Gerda Lederer. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Übersetzung nochmal durchgesehen wird. Die ist absolut solide, aber es gibt so kleine hölzerne Elemente, zum Beispiel, wenn sie dann den Familiennamen nennt und nie in den Plural setzt. Also auf dem Hof der Stern zum Beispiel oder so. Mhm. Und das ist missverständlich. Das finde ich ist gar nicht mehr zeitgemäß. Da hätte man der Familie Stern oder sowas einfügen können. Und ich hätte mir auch ein Nachwort gewünscht. Also das hätte unbedingt eines Kommentars bedürft, dass man jetzt auch weiß, wer Mario Rigoni Stern war und da so ein bisschen mehr erfährt. Und das hätte der Einordnung einfach geholfen. Aber dennoch, es lohnt sich absolut und es ist ein sehr, sehr berührender Roman über die Menschheit und die Geschichte des Krieges.
Töne von Mario Rigoni Stern. Aus dem Italienischen wurde das Buch übersetzt von Gerda Lederer. Kann man jetzt also wieder lesen in einer Ausgabe vom Kamper Verlag. 160 Seiten, 16,99 Euro kosten die. Und vielen Dank, Maike Albart, für die Buchkritik.
Gerne.
Adventskalender.
Mein Name ist Kolja Mensing, ich bin Redakteur in der Lesart und interessiere mich ganz besonders für Krimis. Und ich bin ein ganz großer Fan des australischen Krimi-Autors Gary Disher. Und zu Weihnachten verschenke ich natürlich den aktuellen Band seiner Constable-Hirschhausen-Reihe, Titel Desolation Hill. Dieser Constable Hirschhausen ist ein Landpolizist wider Willen. Er ist von der Kriminalpolizei zwangsversetzt worden und jetzt ist er allein in einer völlig abgelegenen Dienststelle in Südaustralien. Hirschhausen ist hier weniger Polizist, er ist eigentlich eher ein Sozialarbeiter, der sich die meiste Zeit um irgendwelche Nachbarschaftsstreitigkeiten kümmern muss. Und er verbringt dafür sehr viel Zeit im Auto und in irgendwelchen Funklöchern, denn das Gebiet, für das er zuständig ist, ist extrem dünn besiedelt. Ein paar Farmen, ein paar Siedlungen, aber eben auch viel Platz für Menschen, die aus bestimmten Gründen lieber unter sich bleiben wollen. In Desolation Hill ist das eine Gruppe, die sich während der Corona-Zeit radikalisiert hat und jetzt versucht, eine Art Miliz aufzubauen. Und Gary Dishers ganz große Kunst ist, diese Geschichte eher klein zu erzählen, über die winzigen, subtilen Veränderungen, die Hirschhausen wahrnimmt, bei den Menschen und eben in dieser seltsam eintönigen Landschaft aus Hitze, Staub und Schotterstraßen. Ich schenke Desolation Hill meiner Schwester. Wir sind beide Menschen, die nicht nur ganz gern lesen, sondern auch was mit Büchern arbeiten. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, reden wir aber gar nicht so ganz viel miteinander über Bücher. Und darum war es wirklich Zufall, dass meine Schwester parallel zu mir Gary Dishers Hirschhausen-Reihe entdeckt und gelesen hat, was wir aber erst vor kurzem bemerkt haben. Und jetzt hoffe ich nur, dass sie Desolation Hill noch nicht hat.
Das ist wirklich auch immer meine größte Angst, ist aber noch nie passiert, dass ich ein Buch verschenkt habe, das die andere Person schon gelesen, schon im Regal hatte. Mein Kollege Kolja Mensing verschenkt in diesem Jahr zu Weihnachten Desolation Hill von Gary Disher. Peter Thorberg hat das Buch aus dem Englischen übersetzt und es gibt es im Unionsverlag. 352 Seiten kosten 24 Euro. Der Literaturbetrieb war jahrzehntelang, und das ist historisch gesehen einfach ein Fakt, er war in Männerhand. Autoren haben Bücher geschrieben, Verleger haben über die Veröffentlichung entschieden und Kritiker haben über Auszeichnungen geurteilt. Seit ein paar Jahren jetzt erst sieht das etwas anders aus. Es gibt Angebote, speziell für junge Frauen, Bücher über Mütter, Bücher über Wechseljahre. Und das hat anscheinend dazu geführt, dass medial gerade verschiedentlich über Männer und das Lesen diskutiert wird. Es gibt sogar Stimmen inzwischen, die behaupten, dass männliche Perspektiven auf dem Buchmarkt fehlen. Dwight Garner, Buchkritiker der New York Times, der fällt das gerade besonders auf an David Solloy, der jüngst mit dem Booker Prize ausgezeichnet wurde. Wenn jemand wie David Solloy, schreibt Garner, kommt und so herausragend über männliche Entfremdung schreibt, dann merkt man erst, dass solche Stimmen fehlen. Zugeschaltet ist mir jetzt Miriam Schellbach. Sie ist Programmleiterin des Klassen Verlags, in dem unter anderem Solloys Roman Was nicht gesagt werden kann in deutscher Übersetzung erschienen ist. Guten Tag, Frau Schellbach.
Guten Tag, Frau C. Vielen Dank für die Einladung.
Wie sieht es denn aus? Stimmt das? Fehlen männliche Perspektiven auf dem Buchmarkt? Ist das vielleicht ein Grund, warum Solloy bei Ihnen im Programm ist?
Ich wundere mich über Dwight Garners Feststellung. Ich habe auch nochmal nachgelesen, wen bespricht Dwight Garner eigentlich so in der New York Times? Und ich muss sagen, ich glaube, dieser Kritiker, der ja als sehr, sehr guter Literaturkritiker gilt, der hat für einen ganz kleinen Moment Scheuklappen aufgehabt. Und irgendwie ärgere ich mich auch über diese polemische und spitze Beschreibung von ihm, weil er damit eine ganze Reihe von männlichen Identitätsentwürfen, wenn man so will, in der Literatur unterschlägt. Was ist denn zum Beispiel mit Ocean Vuong, dachte ich. Mhm. Der hat gerade einen Roman veröffentlicht, Der Kaiser der Freude heißt der Roman auf Deutsch. In dem geht es durchaus um eine ganz bestimmte Form von männlicher Freundschaft, könnte man sagen, queere Freundschaft. Und vielleicht ist das das Problem, vielleicht ist Dwight Garner das nicht männlich genug. Es geht um Pflege von Alten, es geht um Loyalität. Es geht um lange Strecken über den Zweiten Weltkrieg. Oder man könnte jetzt ganz, ganz viele Autoren nennen. Was ist mit Thomas Pynchon, dem großen amerikanischen Vertreter der Postmoderne, also dieser berühmte Autor, von dem keiner so wirklich weiß, wie er aussieht oder wie er lebt oder wo er so schreibt und wirkt. Der hat doch gerade sein neuestes Buch veröffentlicht, Schattennummer heißt es. Mhm. Und ich glaube, Dwight Garner, und deswegen komme ich drauf, hat selbst über diesen Roman geschrieben in der New York Times. Also was genau will Dwight Garner da jetzt gerade nicht sehen? Und ich muss es jetzt einmal so ganz radikal sagen, ich glaube, diese Debatte ist keine Debatte. Ich glaube, man sollte jetzt ganz schnell erkennen, das ist eine lapidare Bemerkung von Dwight Garner gewesen, die jetzt rüberreicht, auch ins deutsche Literaturgespräch, die aber überhaupt keinen Hand und Fuß, keinen Boden hat. Das ist eine absolute Scheindebatte.
Gibt es überhaupt sowas wie Bücher für Männer, Bücher für Frauen? Sind das Labels, unter denen Sie als Programmmacherin nachdenken? Also in dieser Saison haben wir so und so viele Mütterbücher, dann brauchen wir jetzt vielleicht noch ein Buch über einen jungen Mann, über einen alten Mann. Sind das so Kategorien, die eine Rolle irgendwie spielen?
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass solche Fragen und solche Überlegungen uns zurückkatapultieren in eine Zeit, in der wir uns so ein typisch geschlechtsspezifisches Verhalten oder die Annahme darüber eigentlich noch nicht dekonstruiert hatten. Und ich glaube, es ist ein ziemlich großer Fortschritt in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr meinen, Frauen machen dieses und jenes und Männer machen dieses und das andere eben. Also, dass wir auch über das Konsumverhalten ganz klar Aussagen machen können. Ich denke, dass es trotzdem ein paar Fakten gibt. Und die Fakten sind, in dem, was wir über Buchkäuferinnen sagen können, überwiegen Frauen. Das ist allerdings auch wieder differenziert zu behandeln, insofern es meistens nur Angaben über den Onlinehandel gibt. Im Onlinehandel sind 70% der Buchkaufenden im Bereich der Belletristik Frauen. Übrigens kann man das auch nach Alter differenzieren. Dann sind es die Frauen in der Altersgruppe 60 bis 70, die kaufkräftigsten. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns ehrlich gesagt überhaupt nichts, weil wir wissen nicht, was diese Frauen, die da also am kaufkräftigsten sind, was die lesen wollen. Und wir wissen auch gar nicht, ob die möglicherweise diese Bücher gar nicht für sich kaufen, sondern weil sie die verschenken, zum Beispiel an Männer, an ihre Söhne oder Ehemänner. Das heißt, erstmal glaube ich, dass solche merkantilen Überlegungen, für wen mache ich die Programmarbeit, viel komplexer sind, als wir das so denken. Darüber hinaus will ich aber sprechen als Literaturliebhaberin. Ein Buch wie der Roman von David Soloy ist nicht ein Buch für Männer. Und es ist auch nicht ein Buch über Maskulinität. Das ist ein Buch über das Großwerden in einer bewegten, kosmopolitischen, von Kriegen zerfressenen Welt. Es geht um eine Transformationserfahrung, also den Zusammenbruch einer stattlichen Ordnung, dass man mit seiner Sprache nicht mehr hinterherkommt. Es geht um Schweigen. Ist das jetzt was spezifisch Männliches? Ich würde das in Frage stellen. Ich glaube nicht. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt uns wirklich anstrengen und überlegen, gibt es eigentlich sowas wie einen klassischen männlichen Roman, dann müsste das ja eigentlich einer sein, der Aussagen darüber macht, wie ist der Mann? Und da gibt es auch eine Reihe von Büchern dazu. Ich denke immer sofort an Christian Dittloff, der ein Buch geschrieben hat, das Prägung heißt. Und in dem geht es genau um das Mannwerden oder um spezifische Formen von männlich sein. Auch diese Form von Literatur gibt es. Suchen jetzt die Kritiker, die nach männlicher Literatur suchen, suchen die so nach Hemingway-Büchern wie Der alte Mann und das Meer, wo dann irgendwie so Sätze fallen wie ein Mann kann zerstört, aber niemals besiegt werden. Also das kann ja wohl nicht der Ernst sein, dass wir denken, diese Bücher fehlen. Denn selbst wenn wir nach diesen Büchern suchen, muss man sagen, die gibt es immer noch. Ich habe mal auf die Booker-Preisliste geguckt. Neben David Soloy war zum Beispiel ein Buch nominiert, Der Krabbenfischer von einem Autor namens Wood. Das ist ein relativ klassisches, man könnte sogar sagen konservatives, zufällig habe ich es gelesen und ich muss sagen, wunderschönes Buch über Männlichkeit, über Natur und Männlichkeit, über das Großwerden von einem jungen Krabbenfischer. Es fehlt nicht an diesen Büchern und deswegen muss ich so lachen über diese Debatte, weil ich das Gefühl habe, das ist in einer Zeit, in der es die ganze Zeit darum geht, im politischen Sinne, Geschlechterrollen wieder zu fossilieren und eine gewisse Form von Männlichkeit wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, die wir vielleicht hinter uns lassen wollten oder hinter uns gelassen haben, ist das eine super gefährliche, reaktionäre Debatte.
Wie ist denn jetzt Ihre Erfahrung so als Programmmacherin? Bewegen Sie sich in der Verlagswelt durch eine Branche, in der vor allem Frauen entscheiden, Frauenprogramm machen? Das wäre ja auch ein Aspekt dieser Debatte.
Ich bin mir nicht so sicher, dass die Verbindung ganz einfach zu ziehen ist. Wenn wir sagen, der Markt hat eine Ordnung, der Markt will zum Beispiel vor allem Frauen bedienen, weil Frauen Bücher kaufen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist nicht der Fall, weil wir nicht wissen, was diese Frauen wollen. Aber wenn man mal so logisch denkt, dann würden ja auch die Frauen in den entscheidenden Positionen Bücher für Frauen machen. Aber also die Spitze des Verlags, die prestigereichste Stelle, die am meisten mit kulturellem, sozialem Kapital ausgestattet ist, die Entscheider sind meistens männlich und die Mehrheit der Personen, die im Verlag arbeiten, sind weiblich. Das hat sich, glaube ich, nicht maßgeblich verändert. Wenngleich wir natürlich mehr und mehr Verlegerinnen sehen. Ich würde gern noch eine Beobachtung ranschieben und vielleicht zeigt uns das auch, dass diese Debatte eine Scheindebatte ist, insofern sie bestimmte Formen von Männlichkeit nur adressiert. Mir ist vor 2 Jahren aufgefallen, dass es eine ganz große Anzahl von extrem beeindruckenden Väterbüchern gab. Söhne über, also fiktive Söhne, erzählende Söhne, schrieben über ihre verstorbenen Väter, über ihre anwesenden, aber eben durch Arbeit oder Desinteresse abwesenden Väter. Und das waren unter anderem die Bücher von Anel Altintasch, von Dennis Utlu, von Nejati Üzeri. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich wurden diese Bücher nicht in dieser Gruppe auch, in der sie erschienen, auch als Bücher über Männlichkeit verstanden? Hätte man auch so lesen können? Was bedeutet es, zu einem Mann zu werden, wenn der Vater abtritt? Das waren Bücher, die sehr, sehr stark auf die Migrationsgeschichten der erzählenden Figuren hingelesen wurden. Und da, glaube ich, könnten wir sozusagen so ein eingebautes Warnsignal sehen. Verstehen wir etwa eine bestimmte Form von migrantischer Männlichkeit nicht so sehr als universell wie weiße Männlichkeit? Ist das dann wiederum nicht so aussagekräftig für diese Debatte? Also da gab es eine Reihe von Büchern über Männlichkeit und wer die sucht, der könnte zum Beispiel dahin gehen. Ich würde trotzdem sagen, diese Romane erschöpfen sich kein bisschen darin, Angebote für Männer zu sein oder Männlichkeiten zu beschreiben. Es sind eben komplexe Geschichten des Großwerdens in dieser Welt oder der Identifikation. Aber wenn man wollte, könnte man da hingucken und da sieht man eine ganze Menge Identifikationsangebote. Und ich glaube, dass das so nicht gesehen werden wollte, ist eigentlich eine Identifikationsverweigerung.
Miriam Schellbach, Programmleiterin vom Klaassen Verlag. Vielen Dank, Frau Schellbach, für das Gespräch.
Dankeschön.
Das Jahr geht so langsam zu Ende und das bot sich auch für uns in der Buchredaktion an für eine gemeinsame Bilanz. Was waren eigentlich die wichtigsten, die klügsten, die überraschendsten oder meist diskutierten Bücher, die wir in diesem Jahr gelesen haben? Das Sachbuchteam, das hat sich schon geeinigt auf deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie jetzt die 10 besten Sachbücher 2025. Christian Rapphansel, du hast mitbestimmt. Welche Titel sind da jetzt auf der Liste?
Hallo. Ja, wir haben zu viert ausgesucht mit Kim Kindermann, Katrin Stöwesand, Nils Stieler, Jan und ich war überrascht, wie schnell wir uns einig waren, obwohl das durchaus individuelle Picks sind, sag ich mal. Also zum Beispiel die Kollegin Kim Kindermann hat sich sehr stark gemacht für das Buch Geliebtes Kabul. Das ist ein Buch, das entstanden ist von Frauen, die in Kabul leben, die da beruflich erfolgreich waren, die zusammen ein Buchprojekt machen wollten, genau in der Zeit, als der Westen einfach abgehauen ist und das Land wieder den Taliban überlassen hat. Und es ist so ein Echtzeitprotokoll. Das ist wirklich entstanden aus einer Chatgruppe zwischen diesen Frauen. Und es erzählt, wie die Taliban immer näher rücken, wie ihr Leben immer stärker eingeengt wird und wie sie versuchen, irgendwie weiter ein Leben zu leben. ein wahnsinnig eindrückliches Protokoll dieser Gegenwart, die zwar weit weg ist, aber eben mit uns hier im Westen zu tun hat, weil wir da sehr viel Verantwortung für das Leid tragen, was diese Frauen jetzt ereilt. Also das ist so ein Pick, da waren wir uns auch sofort einig. Wir haben gesagt, ja klar, Kim, hast du recht, das gehört unbedingt drauf auf diese Top Ten. Oder von mir ganz persönlich, mein Lieblingsbuch, das ich unbedingt drauf haben wollte, ist von Patricia Evangelista, Some People Need Killing. Das ist eine philippinische Journalistin, Investigativjournalistin, die hat in der Zeit unter Duterte, diesem Präsidenten, hat sie diese staatlich erlaubten Morde recherchiert. Der ist ja damals angetreten, er werde den Drogengangster das Handwerk legen und hatte schon im Wahlkampf behauptet, er habe selber schon Drogenabhängige und Drogendealer erschossen, ist dafür gefeiert worden und der hat so ein Klima geschaffen, dass es erlaubt war und nicht sanktioniert wurde, Drogendealer zu erschießen. Und zwar ohne Prozess. Das heißt, man konnte da auch nichts falsch machen, weil es gab ja keinen Prozess. Das heißt, selbst wenn man andere Leute erschossen hat, das gab wirklich einen Morden, das sich durchs Land gezogen hat. Und auch das hat wieder mit uns zu tun, wie ich es gerade über dieses Kabul-Buch gesagt habe, weil es geht darum, wie leicht so ein ziviles Verhältnis in der Gesellschaft zerbrechen kann, wenn man brutale Sprache anwendet, wie so etwas entgleiten kann. Und obwohl Duterte mittlerweile sogar in den Tag ist, trotzdem, diese Art der Sprache gibt es ja weltweit weiterhin und das ist so ein weiteres Buch. Jetzt nur mal so als zwei Beispiele.
Ja, man hat an den zwei Beispielen, Christian, jetzt glaube ich auch schon gesehen, die 10 Sachbücher, sehr politischen Sachbücher, die sind auch ein Überblick über die wichtigen Themen dieses Jahres?
Ja, wir haben uns so hingesetzt, haben so überlegt, so, was wollen wir drin haben. Dann gesagt, okay, es gibt natürlich ein paar Themen, die müssen auftauchen. Deswegen gibt es natürlich auch ein Buch zum Beispiel zu Russland und dem Krieg gegen die Ukraine und da eben ja speziell die Situation in Russland. Irina Scherbakowa, die lange in der Opposition und jetzt aber, also in der zivilen Opposition und jetzt eben im Exil lebt und die über diese Zeit damals in Moskau schreibt. Also das war so ein Thema, das auftauchen sollte. Wir wollten natürlich auch ein historisches drin haben. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Götz Ali mit reingenommen mit seinem Alterswerk. Er sagt, das wird sein letztes dickes Buch gewesen sein. Wie konnte das geschehen? Er sagt selber so quasi die zentrale deutsche Frage. Und so haben wir geguckt, wichtige Themen, die auftauchen müssen, auch der Nahostkonflikt. Aber wir wollten auch nicht so eine Liste haben, die so checklistenmäßig irgendwie so die Themen abhakt. Deswegen auch Bücher, die vielleicht ein bisschen überraschender sind, zum Beispiel über Menschen, die über Kryptogeschäfte plötzlich wahnsinnig reich geworden sind.
Von Juan Escuse, ja.
Ganz genau.
Ich würde ja sagen, das ist ein Roman, aber ihr habt es als Sachbuch gelabelt.
Ja, wobei, also das hat Nils Stiderjan draufgestellt auf die Liste und er wollte das gerne drauf haben. Der sagt schon auch, man weiß an vielen Stellen gar nicht, was davon ist eigentlich wirklich. Und er sagt, das ist aber eigentlich die große Stärke dieses Buches, weil es verleitet einen sonst immer zu glauben, ah, man könnte ja genauso wie diese Protagonisten irgendwie cleverer sein als der Rest der Welt, aber weil man eben gar nicht weiß, was davon überhaupt stimmt, das erdet einen immer wieder so ein
Absolut.
Bisschen.
Absolut, und es ist ein ganz tolles Buch. Also ja. Das Einzige, was ich bisher gelesen habe, aber ich werde jetzt auf jeden Fall auch in eurer Liste stöbern, kann ich Ihnen auch nur empfehlen, unsere 10 besten Sachbücher 2025. Auf unserer Webseite finden Sie so eine kurze Vorstellung zu diesen Büchern. Wir haben Interviews verlinkt, die wir mit den Autorinnen und Autoren geführt haben, Besprechungen verlinkt, die in diesem Jahr im Deutschlandfunk Kultur gelaufen sind. Danke dir, Christian, für die Einordnung.
Danke dir.